irgendwann kommt dann auch, stellt sich, glaube ich, jeder die Menschen im Leben die Frage, okay, macht das jetzt Sinn, was ich mache? Ich bin dann halt den Jobs gefolgt, das muss man ja auch ganz klar sagen. So, aber im Kopf, mein erster Gedanke war, ich habe in Hamburg schon alle Lampen aufgehängt. Immer mein eigenes Geld verdient, stand auf eigenen Füßen und jetzt bin ich eigentlich abhängig so ein bisschen. Ja, es kam eine Bestellung rein, wir haben Weine verkauft und dann haben wir dann, die habe ich gar nicht mehr. Bin ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht, okay, wie kriege ich alles unter einen Hut? Diese Verantwortung, die man dann hat, das hat meine Frau mir dann auch gesagt, oh Gott, jetzt bin ich ja auch für dich noch oder für die ganze Familie allein verantwortlich. Genau, ich bin jetzt First Lady.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Was soll ich sagen? Ich bin aufgeregt heute, weil wir haben eine besondere Situation. Unser Podcast existiert seit Dezember 2020. Alle Folgen, es sind jetzt knapp über 30, sind bisher online aufgenommen worden. Das heißt, an jeder Seite eines PCs saß ein Mensch und wir haben den Podcast aufgenommen. Und heute im Mai, haben wir den ersten Podcast, der live stattfindet. Und das ist eine besondere Situation, weil wir sind alle nicht mehr zum Tonstudio eingerichtet. Und wenn ihr das Foto sehen könntet, hier hängen Decken und Handtücher, damit wir den Ton gut hinkriegen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Insofern herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast und ich begrüße unseren heutigen Podcast-Gast. Das ist Oliver Keil. Herzlich willkommen, Oliver.
Vielen Dank. Guten Morgen zusammen oder moin, wie ich ganz gerne sage. Das ist dann auch von der Zeit so ein bisschen universeller.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, aber ich habe erfahren, du bist heute zum ersten Mal auch in einem Podcast zu Gast.
Auf jeden Fall. Und das macht mich auch ein bisschen froh, weil dann kann ich meiner Frau nämlich sagen, die hat jetzt schon diverse Podcasts, da wird zu eingeladen. Und dann kann ich auch ganz stolz erzählen, dass ich jetzt auch einen Podcast aufgenommen habe.
Hört sich an wie ein kleiner Wettbewerb. Naja, wollen wir mal schauen, ob wir den gut über die Runden kriegen. Also ich freue mich jedenfalls. Wir sehen uns persönlich. Das ist schon anders, als wenn man sich am PC gegenüber sitzt. Das ist ein anderes Gefühl. Aber es hat auch etwas, weil man wie irgendwie so am Tisch miteinander spricht. Das ist schon schön. Ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Insofern, lass uns einfach mal starten. Wie haben wir uns kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns eigentlich ganz einfach. Ich war in deinem Laden. Wir sind ins Gespräch gekommen. Wir kommen ja gleich dazu. Du hast mir erzählt, was du machst und dass du dich kurz vor Corona selbstständig gemacht hast mit deinem Laden hier. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant, du hast die Jahre überstanden, ich gebe es immer noch und es lohnt sich, darüber zu sprechen. Und insofern erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Du bist, wenn ich es richtig einschätze, nicht Berliner, denn ich muss dazu sagen, ich habe natürlich, wie ich das eigentlich immer mache, im Internet ein bisschen recherchieren wollen, ich habe über dich aber nichts gefunden. Also du tauchst da nicht auf. Also insofern musst du mir das alles erzählen. Also wer bist du, was machst du, warum bist du in Berlin? Erzähl mir mal ein bisschen was aus deiner Geschichte.
Okay, also mein Name ist Oliver Keil. Ich bin tatsächlich schon auch ein bisschen älter. Manchmal sieht man es mir eigentlich nicht so an. Ich bin 1969 geboren in Holzminden. Das ist in der Nähe von Hannover, also tiefstes, mittendrin Niedersachsen. Viele sagen dann, wo kommst du denn eigentlich her? Du sprichst ja irgendwie Hochdeutsch. Aber der Hochdeutsche hat dann leider immer so ein bisschen den Hang, sich verschiedene Slangs dann irgendwie zu gewöhnen. Genau, also 69 in Holzminden geboren, da dann auch den Großteil meiner Kindheit, Jugend verbracht. 89 Abi gemacht. Quasi noch, ist ja jetzt auch wieder brandaktuell, also auch Kind des Kalten Krieges irgendwie, das alles so mitgemacht. Den Mauerfall, was irgendwie, wo man jetzt gar nicht mehr dran gedacht hätte, dass uns das alles wieder einholt, was alles auch das Ganze ein bisschen traurig macht. Dann wollte ich als Kind immer Naturwissenschaftler werden. Das habe ich dann ja eigentlich auch gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht in Holzminden. Da gibt's, also ursprünglich gab es mal zwei Duft- und Aromastofffabriken. Also Holzminden ist so die Stadt der Düfte auch. Nach meiner Ausbildung habe ich dann noch, ja, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet, aber das stand für mich schon relativ zügig fest, dass ich doch noch irgendwie ein Studium anschließen möchte in dem Bereich Chemiestudium. Ich habe mich dann für ein Fachhochschulstudium entschieden als Chemieingenieur. Habe das dann schon lange her, ich glaube 92, habe ich dann angefangen in Münster zu studieren. Und ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, in Münster zu wohnen, weil jetzt aus einer Kleinstadt nochmal in eine Kleinstadt nach Steinfurt und da auch zu wohnen und zu leben, das kam eigentlich für mich nicht in Frage. Und deswegen war ich dann am Pendeln. Mhm. Genau. Das war auch eine super schöne Zeit. In Münster habe ich mich auch echt total wohlgefühlt. Schönen Gruß an alle Münsteraner in dem nebenbei nochmal. Und genau, eine Diplomarbeit habe ich dann 98 bei Merck in Darmstadt gemacht. Also bin dann für die Diplomarbeit bin ich nach Darmstadt dann gezogen und habe dann, ich glaube, war ich einer der ersten im Studium, der dann direkt auch einen Anstellungsvertrag bekommen hatte.
Bei Merck.
Bei Merck, direkt nach meiner Diplomarbeit. Mhm. Dachte, naja, jetzt machst du noch mal ein bisschen Urlaub, Pustekuchen. Quasi eine Woche später, nachdem ich meine Diplomurkunde, also ich habe noch das klassische, bin noch der klassische Diplom-Ingenieur.
Ja.
Was ich eigentlich auch ganz schön finde. Also wenn man jetzt vergleicht, Bachelor, Master, hat alles seine Vorteile, aber dieser Industriebezug, den ich eigentlich hatte, hat mir dann auch, ja, ich glaube später bei meinem weiteren beruflichen Werdegang, wie es so schön heißt, auch geholfen. Also da konnte ich aus einem breiten Erfahrungsschatz, ob es jetzt durch meine Ausbildung zum Chemielaboranten unterschiedliche Abteilungen sehen, dann bei Merck auch wieder unterschiedliche Abteilungen. Aber ich wollte eigentlich immer nach Norddeutschland, ich wollte eigentlich immer nach Hamburg gehen. Das war immer so und deswegen war ich immer so, ja, eigentlich ist da okay, aber es hat mich eigentlich immer woanders hingezogen und ich wollte eigentlich auch noch mal was anderes machen. Und dann kam es dann so, ich habe mich auch dann mal weiter beworben, wollte noch mal quasi eine Aufbruchstimmung erreichen. Bin dann nach Heidelberg.
Ja, es ist jetzt aber auch nicht Norden,
ne? Nee, also es ist komplett andere Richtung. Okay, aber ja. Ich bin dann halt den Jobs gefolgt, das muss man auch ganz klar sagen. Also in meinem Bereich war da unten einfach mehr. Und in Heidelberg hätte ich, glaube ich, bei zwei unterschiedlichen Firmen anfangen können. Das war dann so diese Biotech-Pharma-Branche 2000, Frequenta, menschlich Genom entschlüsselt. Mhm. Es war gerade auch so in Deutschland so eine Aufbruchstimmung. Venture-Kapital stand zur Verfügung. Alle wollten auch in den Markt. Und dann habe ich beim kleinen Unternehmen angefangen. Und ich habe dann die Verantwortung für den Aufbau einer Array-Produktion übernommen für Chemical Microarrays. Fand ich super. Also ich habe an dem Tag, wo ich angefangen habe, mit 10 anderen Leuten angefangen, auch mit 3 meiner Mitarbeiter, die ich dann später betreut habe. Also es war komplett anders, also wenn man das jetzt mit Merck vergleicht, starres Unternehmen, Familienunternehmen, also sehr, man wollte was bewegen und es hat alles so ein bisschen gedauert, ne? Ja. Das ist ein Riesenkonzern.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Klar. Du sagst, du bist immer deinem Job hinterhergereist. Das heißt, du hattest vermutlich, also vielleicht eine Freundin, aber du warst nicht verheiratet, keine Kinder. Du warst frei in deinen Entscheidungen, deinem Job auch hinterherzureisen. Oder hast du deine Familie oder quasi Familie schon mitgenommen?
Nein, also zu der damaligen Zeit, wo ich in Darmstadt bei Merck war, hatte ich noch eine Freundin in Münster und bin dann wirklich ein Jahr oder anderthalb Jahre eigentlich gependelt.
Ja, okay.
Und das ist, also man war immer so auf dem Sprung, dass gut, die Beziehung ist dann auch zu Brüche gegangen. Also ich war dann als ich dann die Entscheidung getroffen habe, nach Heidelberg dann zu ziehen, da war ich aber frei in meiner Entscheidung. Das ist, ich habe mir dann auch in dem Jahr das Kreuzband gerissen und das war, okay, jetzt es war so ein, okay, eine Phase geht zu Ende, manchmal hat man ja so, ne, irgendwelche, ja, es war jetzt nicht dramatisch, klar, hat mich auch ein halbes Jahr dann, bis man da wieder auf die Beine kommt, gekostet. Aber da war ich relativ frei und Heidelberg, muss ich sagen, da habe ich mich auch super wohl gefühlt. Bei Merck zum Beispiel in Darmstadt, da kannten sich alle, das hat echt gedauert, ne? Bis man dann wirklich sich so einen Freundeskreis aufgebaut hatte. Zudem kam ja noch dazu, dass ich quasi jedes zweite Wochenende in Münster war. Mhm. Weil ich da ja auch dann meine Freundin hatte, Freunde. Also es war so, man war immer so hin und her gerissen. Ja. Das, ich glaube, das kennt jeder irgendwie im Leben.
Ich muss ja in mich hineinlächeln, weil ich weiß ja, was du jetzt machst. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Da kommen wir ja noch hin. Und ich frage mich jetzt gerade, wie kriegt der jetzt eigentlich den Bogen später mal zu dem, was du jetzt machst? Das wirst du uns sehen. Aber wie ging es denn dann weiter mit dir?
Genau. Ja, ich hatte ja schon erzählt, es war die Aufbruchstimmung. Ich habe bei so einem Start-up angefangen. Ja. Die sind auch sehr schnell gewachsen. Also da gab es einige Firmen. Also ich war dann, also die waren alle im Technologiepark in Heidelberg. Vielleicht kennst du der eine oder andere. Da ist auch das DKFZ. Also man hat eigentlich eine schöne Infrastruktur, was auch so kleine Pharmaunternehmen. Es hat sich viel getan. Bloß, was man dann auch dazu sagen muss, diese Branche ist dann auch ein bisschen volatil. Irgendwann ist das Venture-Kapital, da wollen natürlich die Kapitalgeber, okay, es kommt jetzt was bei raus. Klar. Also man sagt so, es wird in 10 Firmen investiert und eine kommt vielleicht durch. Und wie schon ursprünglich mal gesagt, also ich habe so diese Mikroproduktion geleitet. Wir haben so Hochdurchsatz-Screening gemacht für große Pharmaunternehmen. Die haben dann in die Projekte investiert. Der Ansatz war zunächst technologieorientiert. Mhm. Und irgendwann haben dann die Unternehmer oder die Investoren dann gesagt, naja, so richtig Geld kann man da nicht mit verdienen. Eigentlich muss man Produkte aufmachen, also Medikamente. Da ist der große Markt, da sind die großen Margen. Das heißt, ich habe dann also auch alle Höhen und Tiefen dieser Aufbruchstimmung Biotech-Branche mitgemacht. Das ist irgendwann, okay, wir machen jetzt einen Cut. Die Technologie ist so ein bisschen aufgebaut und alles, was dafür notwendig war. Ja, es wurden relativ viele Leute entlassen. Also ich war dann, also für meinen Bereich habe ich mich selber irgendwann geleitet und ja. Das muss man, muss noch dazu sagen, die Firma hat dann mit einer Schweizer Firma fusioniert, die ein Produkt quasi schon kurz vor der Marktreife hatten. Mhm. Und es kam dann, ich glaube, das war 2005, hat man mit dieser ganzen Technologie-Unit, hat man so ein Management-Buyout gemacht. Das heißt, wir haben als Mitarbeiter mit
eine
Firma gegründet, haben noch ein bisschen Startkapital bekommen und dann, okay, viel Glück, muss man dazu sagen. Und da haben wir uns auch ein paar Jahre eigentlich ganz gut über Wasser gehalten, so durchgewurschtelt. Das war, muss ich dazu sagen, auch eine relativ belastende Situation, weil man musste, okay, das Geld reicht vielleicht für 3 Monate, dann brauchen wir wieder ein neues Projekt von einer großen Pharmafirma oder einem großen Biotech-Unternehmen. Ja. Waren in der Regel aus den USA, die haben einfach einen ganz anderen Umgang mit diesen neue Firmen gründen. Das ist vielleicht auch hier in Deutschland eigentlich interessant. Da ist man bereit, irgendwie auch ins Risiko zu gehen. Und wir Deutschen, wir neigen ja doch irgendwie so, oh Gott.
Bedenken, das muss
man dann auch sagen. Von daher waren viele unserer Kunden in den USA, die dann gesagt, okay, dann investieren wir mal. Klar, wir hatten auch ein paar deutsche Kunden. Ja, und in der Zeit hat sich schon so ein bisschen, wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache?
Tja, was ganz anderes. Oder vielleicht auch gar nicht. Wer weiß.
Aber es kam dann 2006, bin ich dann auch nochmal umgezogen innerhalb von Heidelberg. Da kam es auch zu so einem kleinen Umbruch, weil ich habe in Heidelberg in einer wirklich super schönen Lage mit einem Arbeitskollegen und einem guten Freund zusammen gewohnt. Mein Kollege oder mein Mitbewohner, der ist mit der anderen Firma mit in die Schweiz gegangen. Das war dann 2006. Wieder so eine Art Lebensabschnitt. Und da haben wir oder habe ich mit einem anderen Freund aber noch andere. Also ich war schon immer ein Genussmensch, muss ich dazu sagen. Um den Bogen so ein bisschen. Ich habe immer gerne gekocht.
Ja.
Hatte einen wirklich guten Freund in Heidelberg, der ebenfalls so gedacht hat. Und wir haben uns, jetzt kommt es immer so in dem Thema Wein auch so ein bisschen genährt. Also Wein und Essen, ja, Genuss, das hatte da so seine Anfänge. Und der meinte dann, okay, er hat noch einen anderen Kollegen, also die haben so eine Weinrunde. Hast du nicht auch Lust, wollen wir da mitmachen? Und dann fing das an. Und dann haben wir uns mindestens einmal im Monat Das ging mal so Reihe um, getroffen. Wir haben so Themenabende gemacht. Jeder hat eine Flasche Wein mitgebracht. Der Gastgeber hat noch ein paar Snacks bereitgestellt. So fing das an. Einer, der in der Weinrunde war, der hatte eigentlich ein Übersetzungsbüro, kam aus Portugal, war Portugiese und hat dann gesagt, nee, eigentlich würde er gerne was mit Wein machen. Er geht zurück nach Portugal mit seiner Frau und wollte da deutsche Weine ja, anderen Restaurants, ja. Weil die Idee war eigentlich, das geht super zur portugiesischen Küche.
Aber du warst während der Küche noch fest angestellt?
Ich war angestellt.
Okay. Das war praktisch Hobby.
Das war dann so ein Hobby, aber man hat sich natürlich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und es war so, okay, könnte das vielleicht so ein zweites Standbein werden, um den Bogen jetzt zu bekommen.
Wie das ja viele machen, was ausprobieren nebenher. Ne?
Genau, was dann auch Spaß macht. Also man auch ein bisschen Ablenkung, wo man immer sagt, okay, wir sind 3 Monate finanziert und wie geht's weiter? Und ja, und dann kam es dann schließlich so, dass ich an meinem 40. Geburtstag selber mal überlegen, wann das war. Ich glaube, das müsste eigentlich so 2009 müsste das gewesen sein. Saß ich an meinem 40. Geburtstag in einer Kanzlei in Lissabon und wir haben einen Gesellschaftervertrag zu dritt unterschrieben. Auf Portugiesisch. Also João, der hat immer übersetzt, war ja.
Das heißt für eine eigene Firma von uns.
Wir haben dann so eine Limitada gegründet. Ja. Quasi wir als, also der andere, der ist auch Oliver, wir quasi als so ein bisschen als Weinscouts und wir haben dann so ein bisschen die Weine dann ausgesucht, also hauptsächlich deutsche Weißweine. Und der João war dann vor Ort und das war so die Idee, so sehen, konnte man auch super nebenbei machen. Also wir haben dann eher so zugearbeitet. Mhm. Und dann in der Weinrunde zusätzlich war auch noch, jetzt wird es so wieder ein bisschen konkreter, auch noch ein Weinhändler aus Heidelberg. Den haben wir auch noch mit ins Boot genommen. Er kannte sich natürlich super aus, hatte traditionellen Weinladen in Heidelberg seit 40 Jahren oder so. Ist auch übrigens als Quereinsteiger gestartet. Ja. Er hatte, glaube ich, Philosophie oder sowas studiert. Liegt nah. Also mit Wein kann man natürlich gut philosophieren.
Man sagt ja immer, Wein liegt die Wahrheit.
Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und der war dann auch noch mit an Bord. Und das hat aber alles, das hat sich schon nach einem Jahr, das hat nicht so wirklich funktioniert. Das war dann auch Wirtschaftskrise, auch Portugal war. Ne? Also man ist ja von diesen globalen Prozessen auch wirklich abhängig als Selbstständiger. Das kennt jetzt auch wieder jeder. Oder wahrscheinlich die meisten. Und dann haben wir gesagt, okay, das geben wir auf. Das funktioniert nicht. Dann haben wir quasi diese Limitada da aufgegeben. Und dann war, okay, was machen wir jetzt? Eigentlich wollte der andere Oliver und ich, wir wollten das irgendwie weitermachen. Haben dann in Deutschland so eine Mini-GmbH gegründet. Und haben dann quasi so eine Art Online-Shop aufgebaut.
Immer noch warst du angestellt. Muss ich immer noch fragen, dass ich es nicht vergesse.
Stimmt. Ja.
Warst du angestellt.
Ja, das lief alles so nebenbei. Das klar, ich habe mich dann abends hingesetzt, haben den online, das konnte man. Ja. Und das hat aber auch nicht so wirklich gut funktioniert, weil die Lagerbestände von dem Weinladen und das, was wir quasi freigeschaltet haben, war natürlich auch immer nicht so wirklich. Es gab da keine Schnittstelle.
Aber ihr habt Erfahrungen gesammelt.
Wir haben auf alle Fälle Erfahrungen gesammelt. Also das heißt, wir haben Weine dann, ja, es kam eine Bestellung rein, wir haben Weine verkauft und dann haben wir dann, die habe ich gar nicht mehr, die habe ich jetzt verkauft. Die hatten zwar so ein separates Lager bei ihm, ne, aber er hat natürlich dann auch einfach rausgenommen. Also von daher, das hat jetzt nicht so funktioniert. Und dann war das, Moment, jetzt wir einen Sprung machen. Das war dann, glaube ich, schon 2005. Also dieses Unternehmen in Deutschland haben wir dann, glaube ich, Ende 2010, glaube ich, gegründet, dass wir überhaupt weitermachen. Ja, wir hatten schon viel vorbereitet und viel Arbeit investiert und dann gesagt, okay, wie machen wir dann weiter? Und dann kam 2015 und standen wir vor der Entscheidung, okay, was machen wir jetzt? Geben wir das jetzt auf? Okay, oder machen wir nochmal weiter, aber dann brauchen wir einen eigenen Laden.
Warum stand die Entscheidung an? Weil sich euer Geschäft nebenher so gut entwickelt hat? Oder weil Arbeit und Selbstständigkeit oder Nebentätigkeit zu aufwendig war?
Das auch, aber es hat ja auch nicht so gut funktioniert. Also da muss man dann irgendwann die Entscheidung, okay, das als Hobby, also guten Wein kann ich
alles
auch
klar.
So trinken.
Okay, also möglicherweise nicht genug Energie zur Verfügung, um das nebenher weiterzumachen.
Ja, es hat auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Also das ist, fing ja mit diesen Lagerbeständen an. Und das heißt, wir haben Weine verkauft, die gab es jetzt gar nicht mehr, weil sie gerade im Laden verkauft wurden. Das ist natürlich, lieber Herr Kunde oder tut Frau Kunde, tut mir leid, kleiner
Horror.
Und das kam dann häufiger vor. Also da sind schon, okay, und das macht dann so keinen Sinn.
Ja.
Zudem bin ich dann in 2015 auch noch Vater geworden. Kam unser Fiete zur Welt in Heidelberg. Und da war dann, okay, was machen wir jetzt? Und dann also, okay, wenn wir es nochmal richtig machen wollen, dann brauchen wir ein kleines Ladengeschäft, wo wir auch Weinproben anbieten können. Und tatsächlich haben wir eine kleine Ladeneinheit in Mannheim entdeckt, im Mannheim-Lindenhof. Und da war das dann auch so, wir haben uns das angeschaut, okay, machen wir. Haben wir beide mit Elternteilzeit verbunden. Also der andere Oliver war auch gerade wieder sein zweites Kind bekommen. Und dann haben wir einen Mietvertrag unterschrieben und haben dann, ich glaube, September 2015 quasi den Laden eröffnet. Aber immer nur donnerstags einen halben Tag, Freitag und Samstag, also zweieinhalb Tage.
Also noch nicht mit voller Kraft.
Nee, also das, also wir haben ja beide dann reduziert in Elternteilzeit und dann haben wir mal geguckt, wie das, aber schon wieder ein bisschen nächster Schritt, ne? Ein bisschen, also dann stand ich auch den ersten Tag, werde ich nie vergessen, im Laden. Gott, ein Kunde kommt rein. Wie interagiert man mit den Kunden? Das ist ja auch
live.
Ja,
so wie wir heute sitzen.
Genau, das ist auch erstmal ein bisschen aufgeregt.
Allerdings.
Und dann, also es lief dann eigentlich so ganz, ganz gut an. So nebenbei natürlich. Ach so, muss ich auch noch dazu sagen, das habe ich nochmal übersprungen. Also ich muss jetzt nochmal einmal zurück. Ich hatte ja erzählt, die Biotech-Branche ist dann doch ein bisschen volatil. Und ich habe ja auch Firmen auch in der Nachbarschaft kommen und gehen sehen. Ne? Also auch diese ganzen Entlassungswellen, das auch echt hart war. Ne? Das ist also gerade, da sind ja auch sehr viele jüngere Kollegen eingestellt worden und das zu sehen, das war schon auch eine harte Zeit. Und 2012 hat es mich dann auch erwischt, wo man auch nicht mit gerechnet hat, auf einmal, ja, tschüss, vielen Dank. Und da bin ich auch, das muss ich auch nochmal erzählen, mit meiner damaligen Freundin auch zusammengezogen. Also der bin ich seit letztem Jahr verheiratet und da ist auch unser gemeinsamer Sohn raus hervorgegangen.
Aber du hast ja dann eine neue Stelle gesucht.
Man kannte sich natürlich da im Technologiepark und ich bin dann direkt in die Nachbarfirma.
Okay. Also
der ehemalige Firmengründer war auch der Firmenneugründer von einer anderen Firma. Also das ging so, hallo, hier bin ich, und man kannte sich auch. Und das war,
langer Weg in die Selbstständigkeit.
Auf jeden Fall. Also das muss ich nochmal, stimmt, das habe ich komplett
nicht schlimm.
Also übersprungen. Also jetzt sind alle Hörer komplett verwirrt.
Ja. Babylonische Sprachverwirrung.
Aber man soll ja auch ein bisschen fordern, ne? Dass das keiner einpuft.
Dann hattet ihr euer Geschäft.
Genau, und bei der anderen Firma lief es eigentlich ganz gut. Ne? Also von daher war das mit diesem zweiten Standbein nochmal ein bisschen konkreter zu gucken.
Kann das funktionieren?
Das kann halt funktionieren. Und auch die Entscheidung, das auch zu machen. Also es war ja viel Arbeit. Neugeborenes Kind, man muss sich dann mit der jetzigen Frau,
Partnerin,
genau, es ist immer schwierig, da das richtige
das
Wort
zu finden,
auseinandersetzen. Ich muss dazu sagen, sie hat den Heidelberg habilitiert. Das ist jetzt für den nächsten Schritt dann wieder wichtig.
Ja. Bei Heidelberg, Berlin, jetzt bist du in Berlin.
Es wird noch komplexer.
Okay, Gott.
Also sie hat an der Uni in Heidelberg im Bereich Biometrie habilitiert, also quasi Statistik für Medikamentenentwicklung. Ja. So für diese ganzen Phasen.
Also beruflich habt ihr schon irgendwie miteinander.
Genau, klar. Also ich war ja immer auch gerne Wissenschaftler, ne? Aber irgendwann kommt dann auch, stellt sich, glaube ich, jeder die Menschen im Leben die Frage, okay, macht das jetzt Sinn, was ich mache? Nur Geld verdienen, aber was gibt mir das denn Sinn am Ende des Tages? Ne? Das habe ich mich manchmal auch gefragt, obwohl ich super gerne wissenschaftlich, ich habe sehr gerne wissenschaftlich gearbeitet, aber klar, manchmal das Drumherum ist dann auch irgendwie zäh. Jetzt wieder zum Weinladen in Mannheim, das lief dann auch so ganz gut, also so nebenbei, und das haben wir dann auch ein Jahr gemacht, und dann kam aber schon meine Partnerin, Lebensgefährtin, habilitiert. Das heißt, sie war jetzt Professorin, und für sie, das war dann auch immer klar, dass sie auch eine Professur anstrebt. Aber in dem Bereich ist natürlich auch, okay, wo werden gerade Professuren auch frei? Wo können wir uns beide gemeinsam vorstellen, auch hinzugehen? Und dann gab es verschiedene Stellenausschreibungen, und eine war in Berlin an der Charité. Auch Institutsleitung, Institut wieder aufbauen. Und in Hamburg am UKE. Und dann war sie, und dann haben wir uns besprochen.
Was ist UKE?
Universitätsklinikum Eppendorf.
Okay, alles klar. Okay. Jetzt,
für alle, die wissen inklusive.
Ach so, ja. Okay. Genau, musst du dann sagen.
Ja,
ich schmeiß dann immer so mit diesem Universitätsklinikum Eppendorf.
Also auch. Hamburg oder Berlin?
Genau, da hatte sich dann beworben, also man gibt da so ein Bewerberprozedere, und dann war es so, dass sie hier in Berlin dann eigentlich auf Platz 2 war. Mhm. Zuschlag hat jemand anders bekommen, aber sie hat den Zuschlag in Hamburg bekommen. Und wo gesagt, ich hatte ja vorhin nur mal erzählt.
Du wolltest nach Hamburg.
Ich wollte eigentlich nach Hamburg, aber jetzt ist ja super. Dann gehen wir halt nach Hamburg.
Ja.
Und da war dann auch dann klar, okay, wenn wir umziehen, dann gebe ich meinen normalen Job auf, und sind dann, ich habe dann gekündigt, und wir sind dann Dezember 2016 nach Hamburg gezogen.
Okay, aber lass mich kurz, das heißt, du bist eigentlich ist es ja meistens andersrum, dass die Familie, die Frauen den Männern folgen im Job. Bei euch war es genau umgekehrt. Du hast gekündigt, aber du hattest noch keinen neuen Job.
Nein, kommt die
Idee. Ihr seid nach Hamburg gezogen.
Genau, die Idee war, okay, ich mache das mit dem Wein jetzt hauptberuflich.
Okay.
Jetzt ist es verworren. Ich habe mir dann ein WG-Zimmer zwischen Ladengeschäft in Mannheim-Lindenhof und Bahnhof gesucht. Und dann mache ich das hauptberuflich, war dann am Pendeln.
Hamburg-Mannheim.
Also, genau. Und dann war ich eine Woche quasi von Mittwochs bis Samstag, und dann am Abend und zurückgekommen, Samstagabend, und die andere Woche dann schon freitags mittags.
Das heißt, das war praktisch sozusagen der zwangsweise Schritt in die Selbstständigkeit.
Das war dann, war natürlich auch im Nachhinein ganz schön anstrengend. Aber manchmal muss man einfach naiv an die Sache ran, man muss es einfach machen. Also das ist so, wenn ich das jetzt im Nachhinein, da habe ich mir, der Familie einiges zugemutet. Ja. Ne? Aber das war so ein bisschen der Deal. Ne? Also wo ich sage, okay, jetzt gebe ich meinen Job auf für deine Professur. Also das ist manchmal auch nicht einfach. Ja, also in der heutigen, man muss super flexibel sein. Also es ist schon auch mit hohem Aufwand verbunden, auch belastend. Also das bin ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Okay, wie kriege ich alles unter einen Hut? Familie, Job von der Partnerin,
aber du hast es halt einfach gemacht.
Ich habe es dann so gemacht, habe mir das dann so im Vorfeld vorgegeben, aber es war echt komplex.
Glaube ich,
Also auch, ich habe ja meinen Job gekündigt, im Angestelltenverhältnis, aber es war ein familiär bedingter Umzug. Das heißt, ich habe ja ein Jahr habe ich auch noch Arbeitslosengeld bekommen.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, das mache ich so, aber es war dann auch wieder komplexer als gedacht.
Hast du denn gegründet mit Gründungszuschuss, oder hast du praktisch?
Da war die Firma war ja schon
gegründet. Ah, okay, also dann war
ich. Also gut, ich habe die Formalien nicht erfüllt. So, ne? Was soll ich sagen? Bürokratie in Deutschland, also
ist ein Thema.
Das ist ein Riesen, wo ich dann denke, ey, so ein bisschen Flexibilität wäre nicht schlecht. Das hat man ja jetzt auch in der Pandemie irgendwie. Also das kann es doch nicht sein.
Jetzt wird's ja noch spannender. Jetzt warst du in Hamburg.
Ja,
2015, 2016. So, wie kommt man jetzt denn vom Hamburg nach Berlin?
Genau, also wir sind.
Also das ist ja so ein Dreieck, ne? Also Hamburg, Mannheim, und plötzlich bist du jetzt hier in Berlin mir gegenüber.
Genau. Dezember 2016 nach Hamburg gezogen. Ab Januar habe ich dann quasi das mit dem Wein Vollzeit gemacht, war am Pendeln. Und dann war es, naja, das muss, glaube ich, Anfang März gewesen sein. Da war ich dann im Laden auch in Mannheim, kriege einen Anruf. Ich sage einfach jetzt von meiner Frau, weil das ist ja also das jetzige da noch nicht. Du, ich habe gerade einen Anruf vom Dekan von der Charité bekommen. Und ich so, ja. Der an Platz 1 war, der hat das letzte Angebot nicht angenommen. Das heißt...
Alles auf Null.
Ja, sozusagen. Also und dann rückt automatisch, wird der an Position 2 war, gefragt. Der kriegt...
Ja.
Und dann sie so ganz still und so erstmal abwarten, was ich dazu sage. Weil im Nachhinein hat sie mir, dass ich komplett, sag mal, spinnst du? Bist du oder
ja.
Mal, war nicht so. Also ich habe dann direkt gesagt, naja, klar, hör dir das an. Also du kannst ja auch nachverhandeln oder das, du hast da jetzt was, ne? Lass dir das Angebot erstmal zeigen und dann so, aber im Kopf, mein erster Gedanke war, ich habe in Hamburg schon alle Lampen aufgehängt. Weil das ist hassig. Also ich meine, das kennt jeder.
Ja.
Man frickelt, man steht auf der Leiter mit einem Bein und versucht dann die Mini-Kabel in die Lüster klemmen und ich hasse es.
Die irdischen Probleme.
Echt. Also da denke ich so, ach Gott. Weil ich bin da auch schon ein bisschen jetzt häufiger umgezogen und irgendwann ich so, bupp. Naja. Aber das war ja meine eigene. Schon wieder alle Lampen abhängen, schon wieder so. Weil, wie es dann so kam, also sie hat dann das Angebot bekommen und hat zu meiner Frau gesagt, das kannst du nicht ablehnen. Da wirst du das so eine Chance, auch ein Institut wieder aufzubauen mit den ganzen Mitteln und so. Und das war ja schon verhandelt. Also dann gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Und für mich war es, ob ich nun jetzt von Hamburg nach Mannheim pendel, ja. Das kommt schon selber durcheinander von den Städten, oder Berlin-Mannheim, das nimmt sich im Endeffekt nicht. Also fährt auch ein ICDE, der fährt durch und dann haben wir alles auf Anfang. Also wir waren
Dezember. Abgebrochen die Zelte in Hamburg.
Und genau, und ich habe dann nur gesagt, okay, aber lass uns die Entscheidung möglichst schnell treffen, weil je länger man natürlich auch in der Stadt bleibt. Also für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich ja nur die Hälfte der Zeit dann da war. Ja, also wir haben dann die Entscheidung, okay, wir machen alles nochmal auf Null und sind dann, ja, 1. Juli 2017 sind wir nach Berlin gezogen. Da war dann immer noch, okay, aber das Wichtigste ist, das hat auch... oberste Verhandlungsposition ist, wir brauchen Kita-Platz für Fiete. Und da hat es sich gerade ergeben, auch in der Invalidenstraße, gerade die neue, also damals dann die neue Kita von der Charité auch eröffnet worden. Und wir waren, ja, okay, ihr habt da direkt ab 1. oder 2. Juliwoche Kita-Platz.
Hattest du die Idee, hier einen Job zu suchen?
Das kommt, wird ja noch wieder komplizierter. Es geht ja immer weiter.
Mal sehen, wie viele Fragen wir im Nachgang kriegen.
Also, okay. Ja, ich habe Zeit.
Ja,
ja, das lief dann eben so weiter. Ich bin dann jetzt statt von Hamburg nach Mannheim, von Berlin nach Mannheim gependelt. Aber es kam dann so, dass mit dem ich das zusammen gemacht habe in Mannheim, der ist dann das dritte Mal Vater geworden. Und irgendwann war dann, ja, ich habe dann ja auch relativ viel alleine dann irgendwie gemacht. Und es war dann irgendwie die Entscheidung, er musste bei SAP wieder aufstocken. Und dann habe ich aber auch für mich dann entschieden, naja, aber dann kann ich es ja gleich alleine weitermachen. Und das geht eben nicht auf die Entfernung dafür.
Ja,
also entweder macht man das zu zweit oder bei ihm ist dann irgendwann, er macht dann auch mehr. Und ich habe ja jetzt alles quasi aufgegeben. Immer wenn ich in Mannheim war, kam ja noch dazu, musste ich mich von den Bezügen abmelden. Weil man muss ja...
Klar, du hast dann ja
Arbeit. Genau, und dann mit der Krankenversicherung muss ich... Also, genau,
du zahlst dann
also Beiträge
und Rentenversicherung, bleibst ja eine Zeit lang versichert.
Es war
hochkomplex.
Hatte ich auch gar nicht drüber... Ja. Ne? Ich habe mir gesagt, okay, ich mache das so und dann... Oh Gott, dann türmten sich so die Hindernisse auch auf und ja, irgendwie habe ich sie dann auch aus dem Weg geräumt, aber dann war da eben okay der Cut und dann haben wir Ende 2017 haben wir einen Käufer, okay, wir geben das an einen anderen Weinhändler ab, aber ist natürlich, man hat ja das Unternehmen, also gerade mit dem Laden erst gegründet. Da ist man da ist man auch in der Aufbauphase.
Ja.
Und viele Weinhändler, klar, wir hatten unser Sortiment, wer übernimmt es? Wir hatten drei Interessenten, die sind dann hinterher ist einer übergeblieben. Ja, wir haben es für ein Appel und ein Ei, muss man ganz klar sagen, abgegeben. Das war wenigstens unsere Kosten. Und das war dann so im März. Also es hat sich natürlich auch mit den Verträgen, Notar und auch, man denkt, das ist eigentlich, das ist eigentlich einfach. So kompliziert ist das nicht. Aber wenn man ins Kleingedruckte, in die Details guckt, ist es doch wieder komplex. Ja.
Okay, aber du hattest damit den Kopf frei, um was Neues zu machen.
Ja, aber ich habe dann natürlich das ein Jahr, ich habe das ja auch gelebt. Ne? Das ist ja nicht, wenn man so eine Entscheidung, da kann ich auch angestellt bleiben und dann mache ich meinen, da habe ich dann auch, ich verdiene mein Geld, sondern man hat, bringt ja auch Idealismus mit, also für einen selbst.
Ja, ja, ja.
Macht mir das Spaß, also man muss ganz klar sagen, ein Weinabend als Weinprobe oder mit den Kunden, da kriegt man so viel Feedback, also direktes Feedback und die Leute sind, man verkauft ja Freude, man verkauft ja nicht nur, sondern Erinnerungen oder man verkauft einen Wein, der da mit Freunden getrunken wird, die haben einen schönen Abend und das kriegt man direkt zurück. Also wenn ich das mit meinem normalen Job, so die letzten Jahre,
Direktes Feedback.
Wie häufig wurde man da gelobt? Das wurde man auch. Das hängt natürlich wieder vom Chef ab und so, aber so kriegt man, die Leute freuen sich. Das ermutigt einen ja auch. Ne? Ja. Und ich habe da auch so viel jetzt auch gelernt. Ne? Erster Tag im Laden, oh Gott.
Das heißt aber, du hast das ganze Weinwissen praktisch autodidaktisch.
Ja, also man hat auch mal so Kurse gemacht, aber das meiste ist probieren. Wenn man mit den Winzern redet, kommt man natürlich meine Ausbildung, dieser technische, ich habe ja schon in der Duft- und Aromastoffbranche gearbeitet, verschiedene.
Du warst nicht ganz weit weg.
Also man kann sich da ganz gut eindenken, sage ich mal so, und auch probieren.
Gut, dann warst du in Berlin.
Genau, wir waren ja schon dann in Berlin, das abgegeben und dann bin ich natürlich auch erstmal in ein Loch gefallen. Das muss ich sagen, was mache ich jetzt? Das, wo ich mein Herzblut reingehängt habe, das ist jetzt nicht mehr da. Und dann, okay, was mache ich jetzt hier in Berlin? Und dann habe ich mich, das hätte auch eine Frau ganz gerne gehabt, dass ich mich in meinem alten Job, ne, weil klar, das, ich habe da viel Geld auch investiert, das kam ja noch nicht zurück. Ne? Ich habe mein ganzes Arbeitslosengeld, also zum Großteil verwendet für die Pendelei. Ich musste mir dann ein WG-Zimmer, das habe ich finanziert und dann ist das auf einmal so wie so ein Kartenhaus alles zusammengebröselt. Das war auch, also da war ich auch nicht wirklich gut drauf. Ne?
Und dann verstehe ich,
habe ich, okay, dann gucke ich, bewerbe ich mich, muss ich ja sowieso machen. Hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch und parallel habe ich trotzdem geguckt, weil ich habe jetzt so viel Wissen und ich habe ja auch einen Teil meiner Weine, wir haben uns dann teilweise auch in Wein ausgezahlt, also das heißt, dann habe ich schon...
Hattest du irgendwo ein Lager?
Im Keller.
Ach,
ich habe anderthalb Paletten Wein mitgebracht, also der ganze Keller war mit Wein eigentlich voll.
Ja.
Und da habe ich dann schon so ein bisschen geguckt, okay, was nehme ich mit? Mehr hochwertige Weine, aber auch Weine, die ich so direkt dann auch verkaufen könnte. Dann hat man schon mal eine Basis. Zur Not, wenn es dann nicht ist, dann trinkt man es halt selbst. Also über mehrere Jahre. Also da war,
ich stelle mir das gerade bildlich vor. Noch eine Flasche.
Genau, dann habe ich dann auch parallel geguckt und hatte auch ein Vorstellungsgespräch, aber das war dann hier in Adlershof Richtung, das ist ja schon fast am Müggelsee. Also die Entfernung, wenn man das mit Heidelberg...
Von der Innenstadt auf alle Fälle,
Da kann man ja schon nach Frankfurt von Heidelberg pendeln. Oder. Also das war schon krass, so eine Stunde pro Weg und es war auch dann eher öffentlicher Dienst. Da muss ich auch sagen, das bin ich nicht. Mhm. Ja, also ich bin ein bisschen doch Freigeist. Ich auch diese Forschung, die ich... Also ich bin da doch...
Das hab ja auch damals Start-up und sowas alles.
Wo genau, das hat mich auch so...
Irgendwie in Bewegung war.
Irgendwie, hatte natürlich auch seine Nachteile, das gebe ich zu. Ja. Also eine feste Struktur in einem Unternehmen und da hat man auch versucht zu...
Ja.
Also da habe ich ja viel Erfahrung dann auch immer mitgebracht und habe das versucht weiterzugeben. Hey, wir dürfen nicht nur so hier das Geld raushauen, das ist endlich. Wir müssen auch gucken, dass wir uns wirklich organisieren und nicht so jeder wurschtelt vor sich hin.
Du hast dich dann da nicht anstellen lassen?
Ich habe dann, also da wurde auch jemand, also öffentlicher Dienst, da weiß man auch nicht. Die Stelle müssen
ausgeschrieben werden,
aber eigentlich ist alles schon, da weiß ich auch nicht. Aber ich habe dann auch schon bei dem Vorstellen, vielleicht habe ich dann auch gesagt, da hängt ein Wein, hängt natürlich auch mein Herz dran. Und das habe ich dann auch gesagt, ich guck, was zuerst kommt, das mache ich dann. Und dann habe ich verschiedene Gewerbeobjekte, auch ein ganz, also auch Prenzlauer Berg, Kreuzberg, da hat man natürlich einen hohen Wettbewerbsdruck. Ja, teilweise habe ich mir dann gesagt, okay, im Umkreis von 400 Metern sind schon zwei Weinläden. Und jetzt kommt's wieder. Und direkt neben der Kita, in der Invalidenstraße, war so eine kleine Ladeneinheit. Da war so ein Klamottenladen drin. Und da bin ich ja ein Jahr immer dran vorbeigegangen. Und dann habe ich auch geguckt, hey, aber hier ist ja noch nicht so viel, muss man sagen. Die Infrastruktur
ist nicht so doll, nee.
Genau. Also es ist ja noch nicht so ein gewachsener Kiez irgendwie. Das ist.
Und es ist eine gut befahrene Straße, es kommt noch dazu. Es ist jetzt nicht Planierkiez,
ne? Genau. Und hier wohnen ja trotzdem viele Menschen, ja. Ne? Das ja. Wissen ja viele nicht. Ja. Die sind dann alle immer, ja, aber wohnen denn hier Menschen? Ja. Ich, ja, guck mal in die Hinterhöfe. Da ist schon. Und ja, das wäre so von der Größe, vielleicht finde ich hier auch was. Und dann eines Tages gucke ich, Rausverkauf, alles muss raus. Und dann
das war noch vor Corona.
Das war noch vor Corona, das war, ja, 2018 war das. Mhm. Wo ich dann gesehen, wird der Laden, ist das frei? Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, Newscout. Und dann ist der Laden. Zack, ich direkt angerufen. Ja, ich hätte Lust. Und dann gab es aber dann noch so ein Hinweis, bis der Laden dann wirklich frei war. Das hat sich echt gezogen. Also ich saß dann ja doch irgendwie auf heißen Kohlen. Ja. Und dann hat mir aber ein Freund gesagt, wir sind in Berlin. Weil ich kam mir schon immer ein bisschen blöd vor, wenn ich dann jede Woche da angerufen habe. Nicht, dass ich den, das ist Berlin. Hartnäckig bleiben. Immer, genau. Das kommt eigentlich gut an. Das kommt besser an, als wenn man sich gar nicht meldet. Naja gut, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, dass es schon wieder gibt. Das ist ja super, dass sie das machen. Also das war tatsächlich so. Und ich war dann, plötzlich ist es, ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Wann haben sie Zeit? Ja, wann kann ich? Ja, wenn sie wollen, gleich. Ja, zack. Da war ich dann der Erste, der sich den Laden angeschaut hat. Da hat sich dann herausgestellt, dass die Eigentümer, Vermieter da selber auch Weintrinker sind. Ist natürlich dann auch kein Hindernis. War nicht das Schlechteste. Ja. Und dann habe ich tatsächlich im Juni den Mietvertrag unterschrieben. Alleine, also ich habe quasi alles nochmal neues Unternehmen-Redenkind gegründet als Einzelunternehmer. Und und habe dann im Juni diesen Mietvertrag unterschrieben. Da ist mir dann doch das Herz.
Ja, also jetzt kenne ich den Laden ja, so haben wir uns ja kennengelernt, weil ich auch immer da vorbeilaufen bin und dachte, ey, ich habe hier im Kiez einen Weinladen. Irgendwann kommt das ins Gehirn und so bin ich ja reingekommen zu dir. Aber ich frage mich jetzt, du bist deiner Frau gefolgt, du hast immer dieses Thema Wein jetzt schon in dir gehabt, jetzt hast du den Laden gemietet. Wie hast du denn dann deinen Wein finanziert? Hast du einen Kredit aufgenommen? Wer hat denn dich getragen? Weil der Laden ist ja jetzt nicht so, der ist nicht riesig, aber er ist auch nicht klein.
Nee, also ich habe ja Lagerflächen hinten noch dran, einen Kellerraum. Also da es ist 1B-Lage, muss man noch dazu, aber es ist trotzdem.
Ja.
Aber wenn ich das mit der Miete in Mannheim vergleiche, da hat man einen kleineren Laden,
okay, war da gar nicht so weit weg. Vielleicht nicht. Aber okay. Aber, das heißt, du hast jetzt einen Mietvertrag gehabt, aber der ist doch leer gewesen. Und du hast deine anderthalb Paletten Wein im Keller.
Genau, und da muss man noch ein bisschen was investieren. Klar, wir haben ein bisschen was aus dem Verkauf von dem Altwein.
Okay, ja.
Und ich hatte ja vorhin von meinem das Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, Startup, die sind an die Börse gegangen. Ich habe einen Teil mit Stock Options.
Alles klar, okay.
Also das ist alles, was ich im Laden habe, ist quasi, klar, mein bester Freund hat mir ein bisschen Geld noch geliehen. Ja. Aber das Gros, was...
Ne, du hast es nicht aus der Portokasse bezahlt.
Ich habe das mit meinem eigenen Geld, was ich mir so im Laufe der Jahre erwirtschaftet habe, zurückgelegt habe, habe ich dann finanziert.
Aber schlussendlich hast du dir deinen inneren Traum verwirklicht.
Ja.
Also der sich so entwickelt hat über verschiedene Stationen. Ja.
Auf jeden Fall. Also klar, man guckt ja immer, also die ganz schlaflosen Nächte sind jetzt auch vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe, oh Gott, was mache ich? Also ich habe ja jetzt auch, selbst wenn man das zu zweit macht, ist immer noch was anderes. Ne? Man teilt oder verteilt das Risiko auf zwei Schultern. Jetzt habe ich, okay.
Naja, und du konntest ja nicht wissen, ob da überhaupt Leute hinkommen. Ne?
Das war
der Weg vom Hauptbahnhof, aber es ist jetzt nicht so Planierzeile. Ne?
Ja, das haben mir dann viele gesagt, geh rein, oh. Das ist aber mutig hier. Ja, das ist ja so ein Vorbeilauf. Also hier, ich habe es aber anders gesehen. Erstmal, es gibt hier keinen Wettbewerb. Es entsteht Europa City. Es sind super viele Büros. Ja. Also das war eher mein Gedanke.
Wir sind schon Wohngebiet hier, ja.
Und es fahren 3 Tramlinien vorbei, Busse. Es ist ein Eckladen. Also man wird wahrgenommen. Es sind super viele Touristen.
Hast ein paar Hotels oder Hostels in der Nähe?
Das darfst du nicht vergessen. Ja, Apartment-Hotels, ja. Das wusste ich damals gar nicht, aber ich habe mich einfach mal hingestellt, mehr von ein paar Minuten, habe mal geguckt, wie viele Menschen kommen denn alleine an dem Laden vorbei. Das war meine. Wenn da kommen am Tag mehrere tausend Menschen vorbei, und selbst wenn man nur einen Bruchteil abzweigt in den Laden, so habe ich das eher.
Und wie lief denn dann der Start? Lief das dann von Anfang an gut? Hattest du dir irgendwie was ausgedacht, wie lange teste ich das jetzt, bevor ich das alles hinschmeiße? Oder macht man das dann
einfach? Man ist ja in einer Riesenstadt hier. Ja. Man ist neu. Ich habe zwar ein paar Freunde, aber hier war das, okay, ich mach das. Also so im Nachhinein, oh Gott.
Nicht nachdenken.
Komplett naiv, Also ich bin ja jetzt Analytiker, also ich bin ja jetzt nicht komplett, dass ich ins Blaue, also ja, in gewisser Weise schon, aber ich habe mir ja ein bisschen was dabei gedacht.
Aber du hattest jetzt nicht den Businessplan, der sagt, ich muss in einem Monat schwarze Zahlen schreiben oder sowas, sondern jetzt, die Idee hat dich getragen.
Jetzt kommt ja wieder dazu, ich muss mich ja nicht alleine finanzieren.
Hast eine starke Partnerin.
Genau.
Muss man so sagen, ja klar.
Die
komplett umgedreht, wie es sonst eigentlich ist, ne?
Genau.
Mann verdient Geld, Frau macht einen Haushalt. Ich spinne. Ist überzeichnet.
Richtung, ja. Das trifft auf den Punkt. Und das ist auch nicht einfach. Also gerade für mich, ich habe immer mein eigenes Geld verdient, stand auf eigenen Füßen und jetzt bin ich eigentlich abhängig so ein bisschen, ne? Die erste Zeit, ne? Aber ja, also ich habe mir jetzt wirklich keinen Businessplan. Ich habe natürlich grob, okay, mit der und der Marge, dass ich die Miete, also das läuft auch ganz gut. Also ich habe klar auch meine Kosten, Versicherung, Krankenversicherung, so, das läuft jetzt mittlerweile schon so. Habe jetzt auch einen Mitarbeiter, den hatte ich am Anfang nicht, da habe ich natürlich alles selbst gemacht. Man muss es natürlich mit der Familie unter einen Hut kriegen, was natürlich jetzt besser war. Ich war natürlich zu Hause. Mhm. Montags habe ich frei,
Ich will nochmal fragen, das heißt aber, du hast dich mit deiner Frau im Endeffekt auch abgestimmt, dass das so funktioniert, oder ist es so, weil das sind ja mentale Themen, ne?
Auf jeden Fall, also das ist, also so Emanzipation, muss man das zu, also es hat, er hat ja zwei Seiten, ne? Ich glaube, es ist, also das wäre jetzt, glaube ich, wieder anderes interessantes Diskussionsthema, aber das habe ich auch mit vielen Menschen, die im Laden, die dann sagen, hey, das finde ich ja cool. Und dann, ja, ist es auch, aber es ist trotzdem für die Frau auch nicht so einfach.
Ja, weil Männer immer noch anders biologisch programmiert sind. Wir können das BIOS nicht einfach abstellen, auch wenn wir das wollen. Das ist ein ganz großes Thema.
Also es hat ja wahrscheinlich 10.000 Jahre, können wir ja mal zurückgehen, diese Verantwortung, die man dann hat, das hat meine Frau mir dann auch gesagt, oh Gott, jetzt bin ich ja auch für dich noch oder für die ganze Familie allein verantwortlich. Was natürlich, wenn ich sage, verbeamtet, also, ne, also
das klingt,
aber es ist trotzdem so
ein mentales Thema.
Thema, ne, und für mich war es umgekehrt aber auch. Mist, jetzt bin ich abhängig, das wollte ich nie sein und da muss man auch erstmal mit, ne, deswegen so am Anfang, also ich habe den ersten Pachtvertrag auf 3 Jahre, ne, alles andere, also das braucht man ja, also das habe ich mal, jetzt habe ich ihn auch verlängert nochmal weil ich sehe, gut, trotz Pandemie, das kommt ja dann nochmal, konnte ich ja auch nicht vorhersehen, ne? Deswegen, man ist halt wirklich von anderen, man hat es nicht immer in der Hand, aber ja, es gab auch Diskussionen, also ob ich das, wie gesagt, meine Frau hätte gerne gesehen, naja, geh in deinen anderen Job zurück, aber hätte ich das gemacht, hätte ich da, das wäre vielleicht für ein Jahr, hätte ich,
du wärst okay, vielleicht nicht mehr glücklich gewesen.
Ich bin jetzt wieder finanziell unabhängig, und habe jetzt, ne, und bin jetzt,
aber das hat mir getickt,
ist aber, nicht aber nach einem Jahr wäre ich totunglücklich gewesen. Das muss ich so sagen, und das muss ich mir auch immer mal wieder sagen, wenn ich dann denke so, boah, im Nachhinein, würde ich das nochmal genauso machen, aber das ist ja Blödsinn. Das geht nicht, und in dem Augenblick habe ich die Entscheidung getroffen und muss man da auch irgendwie zu stehen. Und wenn es komplett scheitert, klar, ich bin 53 jetzt, das ist jetzt auch nicht mehr, gut, dann setze ich jetzt wieder auf den Fachkräftemangel, wenn gar nichts anderes irgendwie, ich meine, ich habe ja was gemacht, also ich irgendwie wurschtelt man sich vielleicht doch wieder durch, aber
jetzt hast du, es lief dein Laden ja los und dann wart ja nicht mehr lange bis zu Corona. Was passierte denn dann?
Also das Konzept vom Laden, also ich habe ja direkt immer auf mehrere Standbeine gesetzt. Also ich habe, also Schwerpunkt ist natürlich der Ladenverkauf. Es ist ein bisschen wohnzimmermäßig.
Genau, schön wirklich.
Ich habe dann natürlich auch noch auf offenen Ausschank permanent angeboten mit Weinproben. Und das andere Standbein, ich habe von Anfang an auch auf einen Online-Shop mit integriert. Der Online-Shop dient aber auch als verlängertes Ladenschaufenster, muss man sagen. Also viele Kunden kommen wirklich rein mit dem Smartphone. Ich hätte gern, zeigen mir Produktbild oder mein, die hätten gern den Wein. Also das war gut, dass ich das so gemacht habe.
Das heißt, als Corona kam, war der Shop deine Rettung?
Man ist in der Anfangsphase. Also was sagt man, Ladengeschäft 3 bis 5 Jahre braucht das, auch von der Lage natürlich abhängig.
Ja.
Aber wir sind natürlich jetzt direkt Corona, also das Gute war natürlich, dass ich den Laden nicht schließen musste. Ich bin ja Grundnahrungsmittel.
Ah, stimmt, ja.
Ja,
stimmt.
Das
stimmt, du durftest ja offen
lassen. Ich habe einen befreundeten Weinhändler da in Heidelberg oder so, die mussten ja alle schließen.
Ah.
Und die Händler, die jetzt zum Beispiel auf Gastro spezialisiert waren, klar, die haben natürlich wirklich. Mhm. Oder da haben auch viele kleinere Händler, die haben dann, also ich glaube, Baden-Württemberg und Bayern mussten auch die Weinhändler schließen. Hm. Berlin Gott sei Dank nicht. Es hat sich, also das war mein Glück irgendwie, oder das war natürlich das Gute. Klar, die Tastings sind, die Weinproben gingen natürlich, ne? Ja. Die Leute probieren, kaufen doch, also das ist ja, hängt ja alles irgendwie zusammen. Oder auch die ganzen Touristen sind, zack, waren plötzlich weg.
Okay.
Also das Konzept ist ja auch, ne, die Leute sind hier im Hotel oder sagen, ach, das ist ein leckerer Wein, aber wir können gar nicht so viel mitnehmen oder so, weil sie mit dem Zug oder mit dem Flugzeug gekommen sind oder woanders sind. Und dann meine ich, nein, kein Problem. Ich verschicke sowieso, dann schicke ich ihnen das nach. Und das funktioniert, also das ist so.
Okay.
Ne, ja. Also das hat sich dann so ein bisschen auch verlagert. Klar, online ging natürlich mehr, die Leute. Aber das hat mir dann jeder, ach, ich habe so viel getrunken. Das ist aber ein Trugschluss, weil man ist ja auch nicht mehr ins Restaurant gegangen. Mhm. Und da sieht man natürlich nicht, was schon man klar getrunken hat. Also das ist ja so dieses Subjektive. Aber das Konsumentenverhalten hat sich schon geändert. Das heißt, die Preise sind ein bisschen, also man hat sich ein bisschen was gegönnt.
Mhm.
Also das habe ich schon gemerkt. Auch es waren auch nicht mehr so die, sagen wir mal, die Partyweine, wo man sagt, okay, ich brauche irgendwie einen schönen, vernünftigen Wein zum vernünftigen Preis, aber wo ich einfach mehr von brauche. Also das hat es natürlich dann auch nochmal schwierig gemacht. Das hat, okay, in welche Richtung geht's denn jetzt überhaupt? Ja. Also man muss ja immer flexibel sein. Ja. Ist jetzt wieder ein Lockdown, oder wie sind jetzt die Bestimmungen? Also das ist also.
Okay, aber das heißt, du hast es überstanden, weil ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir haben jetzt, glaube ich, schon bald eine Stunde rum, um Gottes Willen. Man kann sich gut verquatschen, aber das ist ja nicht schlimm. Das heißt, du hast Corona überstanden, weil sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Wo geht denn die Reise hin?
Ja, es kommt ja jetzt noch wieder was dazu. Meine Frau ist jetzt gerade die frisch gebackene Präsidentin von der TU hier in Berlin.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Also Riesending. Das heißt, ich habe ja jetzt auch einen Mitarbeiter, der kriegt jetzt einen anderen oder hat einen anderen Vertrag, muss jetzt mehr machen.
Zeit für die Familie.
Genau, ich bin jetzt First Lady sozusagen.
Wahnsinn.
Und mache das auch gerne. Ich bin auch super stolz, hört man vielleicht. Also ich unterstütze das. Muss jetzt, unser Sohn geht jetzt mittlerweile zur Schule auch hier vorne, aber also von daher haben wir kurze Wege, ansonsten ginge das gar nicht.
Wird dir dein Laden zu klein?
Nee, im Moment nicht. Aber das ist natürlich irgendwann, ich hätte jetzt keine Zeit da mehr, aber da machen natürlich viele, ne, wo sagt, okay, ich muss eigentlich besser einkaufen noch. Ne? Also sieht man ja, die Preise fliegen gerade, die gehen durch die Decke.
Ja.
Das ist genau von einer Krise in die nächste Krise und das, wo ich dann denke, oh, das kannst du nicht. Also das ist, macht es jetzt echt nicht einfach. Das ist, ändert, also das ist auch so kräftezehrend.
Aber du hast dein Konzept LAN, Online, Weinverkostung nicht geändert. Diese drei.
Nee, also Weinverkostung läuft auch. Gibt's wieder, also teilweise, wie gesagt, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt machen? Okay. Also das Gute ist, viele Weinproben oder Anfragen, also wir sind ja sehr international, das merke ich auch im Laden. Ich glaube, die Hälfte der Zeit oder mindestens 40% spreche ich Englisch.
Ja, das ist hier so, das stimmt.
Und viele Anfragen sind tatsächlich auch von Firmen jetzt, so viele Team-Events, auch auf Englisch angefragt. Und das ist super, weil mein Mitarbeiter ist eigentlich mein Nachbar, der wohnt nämlich auch hier ums Eck, der kommt aus Chicago. Und er spricht zwar Deutsch, ich sage auch hier, wurschtel dich so durch, aber begrüßt die Kunden erstmal auf Deutsch.
Also gerade hier in der Ecke ist schon ein sehr internationales Publikum, das stimmt schon, ja. Aber Wandel war in dieser Stadt schon immer und der wird auch nicht aufhören, ja.
Also das kommt ja nochmal dazu, das haben wir auch angesagt. Boah, hier, du weißt gar nicht, wo die, aber jetzt diese Krisen, also das hat es jetzt, sagen wir mal, für eine Neugründung oder nicht einfach gemacht, zumal man ja auch nicht die Erfahrung hat. Also ich stelle mir ja selber immer die Frage, hey, woran liegt denn das? Was ist denn jetzt wieder los? Liegt es an mir? Was passiert? Aber das habe ich immer, wenn gerade wieder was, also auch gerade direkt, also ich habe immer erste Lockdown Schockzustand. Also erstmal alle waren so immer. Das habe ich an den Umsätzen. Also und dann immer, wenn wieder was Neues war, jetzt mussten sich selber alle erstmal einrichten.
Wenn du jetzt, ich muss ja den Bogen jetzt zum Schluss kriegen. Also, wenn du jetzt zurückdenkst, du hast vorhin gesagt, du überlegst dir, was würdest du anders machen oder so. Gibt es irgendeinen ganz wesentlichen Punkt, wo du sagst, da hättest du anders abbiegen sollen oder sagst du dir, es ist halt so, wie es ist und wahrscheinlich ist es auch gut so?
Naja, das hatte ich ja vorhin gesagt. Also man hat immer mal wieder die Punkte, oh Gott, hätte ich es irgendwie anders machen sollen. Auch muss ich auch, naja, wir sind ja hier unter uns privat oder wo ich sage, okay, würde ich nochmal quasi das komplett aufgeben, also auch für meine Frau oder für meinen Partner, also das haben ja wahrscheinlich die Diskussionen, gibt's ja häufiger, so, ey, ich habe jetzt ein super Jobangebot da, wie sieht's aus das bringt die Zeit so mit. Früher war das dann auch anders, da ist man in der Stadt geboren, also gut, Berlin ist ja aber es gibt ja viele kleinere Städte, wo man sagt, okay, ich habe hier überhaupt, um mich, ich will nicht sagen, zu verwirklichen oder so. Also diesen Anspruch habe ich. Also früher vielleicht mal, da wollte ich so ein bisschen, deswegen bin ich auch in die Biotech-Pharma-Branche, ich wollte irgendwas bewegen, ich wollte Medikamente, aber dann guckt man hinter.
Aber jetzt machst du Menschen glücklich.
Jetzt, genau, also und ich mache ich ja auch. Und, genau. Ja. Also das ist schon so. Oder hätte ich das andere, hätte ich gesagt, such dir doch einen Professor in der Nähe, dann suchen wir uns und dann pendeln wir beide oder so. Aber letztendlich ist es so geworden, wie es jetzt ist, mit allen Höhen und Tiefen und irgendwann kommt man zum Resümee wahrscheinlich also ich glaube, man muss immer ein bisschen Mut und einfach dann auch machen, wo das Herz gerade, also das sind ja auch so Bauchentscheidungen.
Du hast jetzt schon meine zweite Frage fast beantwortet. Die geht in die Richtung, wir haben ja oft auch Gespräche und Leute, die eben nicht selbstständig sind. Und du hast ja jetzt einen sehr langen Weg auch geschildert vom Angestelltenleben, also Studium, Angestelltenleben in die Selbstständigkeit. Wenn dich junge Leute, nehmen wir mal, ich wäre jetzt ein junger Mensch und würde sagen, was würdest du mir denn raten, um Klarheit zu kriegen, ob ich mich selbstständig mache oder nicht? Gibt es einen Tipp, den du hast, der helfen könnte, zu Klarheit zu kommen?
Man hat als Selbstständiger auch eine gewisse Freiheit und muss auch weder auf Kollegen Rücksicht nehmen. Klar, man merkt das dann selber, irgendwie, wenn man viel macht, kommt auch mehr rein, aber man hat diese Flexibilität. Das weiß ich jetzt zu schätzen und vielleicht ist das ja auch eine Hilfe. Also je nachdem, ob man sich relativ in jungen Jahren die Frage stellt, das ist auch natürlich eine Typfrage.
Und eine Altersfrage.
Und irgendwann, wie gesagt, kommt, glaube ich, jeder an den Punkt, jetzt habe ich so lange in meinem Job, aber eigentlich will ich noch mal was anderes machen. Also das so war mein Weg. Bei Jüngeren stellt sich das vielleicht eher, wo die sagen, das ist natürlich dann auch eine Typfrage. Eigentlich bin ich eher so ein Sicherheitsmensch, ne? Dass man gesagt hat,
war ich eigentlich auch, ja. Je älter man wird, desto mehr wird ja auch, gerade wenn man Familie hat und Wohnung, Haus, was weiß ich, alles, was so ist, wird diese Frage wichtiger. Ich kann aber sagen, für alle, die uns hören, es gibt jetzt schon zwei Personen, also ich habe mich auch erst nach über 35, also knapp 35 Jahren selbstständig gemacht, du ja auch nach so einer langen Anstellungszeit, dass das funktioniert und dass die, also ich will sagen, die Vorteile alle alle Herausforderungen überwiegen. Und der Spaß und diese Selbstverwirklichung und diese sich selbst einteilen. Also insofern glaube ich, sind da zwei Beispiele, die viel Mut machen kann. Und du sprichst mir da schon aus der Seele. Ja.
Genau, also das kann ich nur Mut.
Also, Oliver, da haben wir den ersten Live-Podcast. haben wir überstanden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten sie geworden sind. Die fühlt über eine Stunde. Egal, dafür war es das erste Mal. Ich danke dir herzlich für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg. Wir verlinken all deine, also wo du so zu finden bist, wer du bist, verlinken wir in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Glas Wein und die nächste Flasche von dir. In diesem Sinne viel, viel Erfolg und herzlichen Dank.
Ich habe zu danken und war mir ein Fest.
Ja, mal so kann man, so stehen. Ich habe gesagt, immer, war mir nicht einerlei. Also das sage ich jetzt auch, es war mir nicht einerlei. An euch, die uns zuhören, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Ihr findet uns auf allen Plattformen. Macht Werbung für uns und bis zur nächsten Folge. Ich will ankündigen, dass wir eine Sommerpause planen im Juli und im August. Und Anfang September geht es dann mit ganz vielen neuen Folgen, neuen Menschen, neuen Abenteuern weiter. Und damit sage ich herzlichen Dank und verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss.
Von mir auch. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.